One Tourism Talk, der Podcast für digitalen Tourismus.
Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Adi Hadjimuratovic, Geschäftsführer von Neustart Destination One. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, der sogar aus Wien angereist ist. Jemand mit großem akademischen Hinterwissen, unternehmerischer Erfahrung. Aber was ganz Besonderes, was er heute dabei hat, ist die Leidenschaft für die Geschichte Europas und das Erbe Europas. Er hat Politikwissenschaften studiert in Passau, Wien und Rom. Und er hat kürzlich eine NGO gegründet mit seiner Großmutter, um Brücken zu schaffen zwischen den Generationen und Dialog zu fördern und unser Europa zu stärken. Fabian Lukas Goßler, willkommen heute bei unserem Podcast. Fühlst du dich wohl?
Ich fühle mich sehr wohl. Danke. Freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung, Adi.
Ja, sehr, sehr gerne. Es ist ein sehr brisantes Thema, aber für mich was sehr Persönliches auch. Ich habe dich 2023 bei einem Destination Camp in Kufstein getroffen. Und da ging es um junge Menschen. Da hast du auch einen Vortrag gehalten. Und der Vortrag war auch interessant insgesamt. Aber was so richtig hängen geblieben ist, ist die Geschichte von dir und deinem Opa. Und deswegen haben wir uns eigentlich auch öfter getroffen und aus diesem Europa-Thema und den Erben-Thema wurde eine große Sache, wo ich super, super gerne auch mitwirke. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du das uns ein bisschen näher bringst. Was hast du da eigentlich mit deiner Oma gegründet und wie kommst du dazu?
Gerne. Ich meine, du hast jetzt meinen Opa schon angesprochen, wenn wir darüber reden, was habe ich gegründet? Warum habe ich das gegründet? Mein Opa, der lebt jetzt leider nicht mehr. Also die Oma, mit der ich die NGO gegründet habe, war auch nicht seine Frau, ist von der anderen Familienseite. Aber trotzdem bin ich jemand, der von all seinen Großeltern sehr stark beeinflusst ist und beeinflusst war. Und das war für mich mit ein Grund, Politikwissenschaften, also ganz präzise habe ich im Bachelor European Studies in Passau und in Rom studiert. Europa war für mich immer ein großes Geschenk, ein Privileg. Ich bin stolzer, überzeugter Europäer. Und ich habe das immer mit sehr viel Dankbarkeit verbunden, einfach in Europa oder sag mal im Zentrum Europas, in Deutschland, ja, geboren zu sein. Weil ich eben eng mit meinen Großeltern aufgewachsen bin und gerade jetzt der Opa Josef, der so, sage ich mal, mit dann der Gründungsopa im Geiste des Ganzen ist, der ist in den 20er Jahren geboren, ja, und hat einfach ja diese ganze Geschichte vom Krieg aufwachsen, rekrutiert werden, Familienangehörige verlieren, alles, was damals Schlimmes passiert ist. Und er hat es überlebt und vielen Leuten ging es ja viel, viel schlimmer. Millionen von Menschen sind gestorben auf ganz unterschiedlichen Seiten, auf fürchterlichen Wegen. Das hat irgendwie immer in mir diese Gespräche, die wir hatten, so mit ausgelöst zu sagen, hey, du musst dich einsetzen für Europa. Denn anders als deine Großeltern bist du in einer Zeit geboren, in der Frieden herrscht, ja, 1994 bin ich geboren. Und du musst dieses Privileg einfach jetzt in diesem wundervollen Friedensprojekt geboren zu sein, nutzen und musst schauen, dass Europa praktisch sich zusammenhält. Und das hatte ich immer für mich mit dabei. Und
was macht denn Europa für dich erzählenswert? Warum fühlst du dich als Europäer so wohl?
Also, weil wir es in Europa geschafft haben, wenn wir uns die Geschichte anschauen, innerhalb von Jahrzehnten eine Geschichte voller Krieg und Spaltung zu überwinden. Ja, wenn man überlegt, vor 80 Jahren waren noch Schützengräben zwischen Frankreich und Deutschland und zwischen anderen Ländern in Europa. Und die Leute haben sich gegenseitig umgebracht. Und wir haben diesen Horror überwunden. Und jetzt ist diese Diversität, die davor so gespalten war, eine große Einheit geworden. Ja? Und das macht mich stolz, dass wir das geschafft haben, dass wir eigentlich in Europa und auch meine Generation, sage ich mal, die Enkelgeneration, der Prototyp sind einer friedlichen Weltgemeinschaft, einer friedlichen europäischen Gemeinschaft. Das steht jetzt aber gerade im Moment ein bisschen, Europa ist jetzt gerade nicht sehr en vogue in vielen Teilen der Gesellschaft, unter Gefahr. Also es gibt hier eine Gefahr von den Rändern und ich denke, es ist wichtig, dass wir gerade jetzt uns besinnen alle, ob wir uns nicht doch wieder in der Mitte in einem vereinten Europa treffen wollen. Und darum geht's praktisch in der NGO, ja, dass wir die Geschichten, wie sie von meinen Großeltern waren oder von vielen anderen Großeltern, sammeln und diese digitalisieren und dann wirklich niederschwellig vermitteln an junge Menschen. Wir machen das jetzt im Moment auf Social Media arbeiten aber an einer richtigen Bildungsplattform, die man dann nutzen kann, zuerst in Deutschland. Wir wollen das dann europaweit auch noch aufziehen, wo du sagst, okay, du bist an einem gewissen Ort und dort ist etwas passiert, etwas Schlimmes oder vielleicht auch etwas, was Hoffnung macht. Und es gibt eine alte Person, die noch darüber reden kann. Da wollen wir diese Person finden, mit ihr reden, sie interviewen und ihr Inhalt kommt dann praktisch auf die Plattform. Das ist das, was wir machen. Das Projekt heißt Enkel Europas, genau.
Enkel Europas ist, glaube ich, ein super Name und der ist auch so zeitlos. Weil ich glaube, Enkel Europas, ich glaube, über das Thema haben sich bestimmt die Generationen vorher auch unterhalten. Was macht das denn dieses Mal anders? Denn was ist dein Ansatz, was den Unterschied machen soll? Ist es die Digitalisierung?
Also sag mal, es ist vor allem die Digitalisierung. Es ist aber auch ein Ansatz, in dem ich sage, Enkel Europas, also ich sehe mich als Enkel Europas, aber wie du sagst, wir alle sind irgendwie Enkel Europas. Denn wir alle, die wir hier in Europa leben, wir tragen diese Verantwortung immer dann teilweise auch mit. Also wir sagen wirklich umfassend, jeder, der hier lebt, ist ein Enkel Europas, hat damit eine Verantwortung, hat ein großes Privileg, hier zu sein, hat eine Verantwortung und klar, wie du sagst, Generationendialog und Gespräche zwischen Generationen, die gibt es seit Ewigkeiten, aber es gibt sie eben teilweise nur sehr, also wenig niederschwellig digital. Es gibt in den Museen manchmal Projekte, wo dann ausgewählte Zeitzeugen digitalisiert sind. Dafür muss ich aber ins Museum gehen oder ich muss zu einer Gedenkstätte gehen. Was es noch viel zu selten gibt, meiner Meinung nach, ist, ich gehe in eine Stadt und habe die Möglichkeit wirklich zu erfahren, ganz niederschwellig, hey, wie war an diesem Ort das Geschehen während dem Zweiten Weltkrieg? Und was ist hier passiert kurz nach dem Zweiten Weltkrieg? Wo haben Leute andere Leute geschützt vor Verfolgung, versteckt? Wo gibt es tolle Geschichten? Also ich denke, sowohl diese Geschichten, die sehr traurig sind, die warnen, die sind ganz essentiell. Also wenn man jetzt an die Geschichte, die hinter jedem Stolperstein steckt, ja. Aber es gibt eben auch Geschichten, die zum Beispiel eine Geschichte meiner Großmutter, die auf der Flucht praktisch sind, sie irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg in Ulm am Hauptbahnhof kurz ausgestiegen, haben eine Pause gemacht, da war sie noch ein kleines Kind, 9 Jahre alt, und da hat sie zum ersten Mal in ihrem Leben eine Brezel gegessen. Und das war für sie so das Gefühl von Freiheit und Frieden, so endlich wieder, weil sie waren auch im Lager und danach war wirklich so dieses Gefühl, okay, ich kann mir selbstbestimmt etwas zu essen kaufen oder meine Eltern können das. Und bis heute isst sie einfach gerne Brezeln und es steht für sie so für Freiheit. Und das ist eine Geschichte, die ich zum Beispiel gerne, wenn ich jetzt meine Oma nicht kennen würde, erleben können würde, wenn ich jetzt in Ulm am Hauptbahnhof bin. Also und so Geschichten gibt es millionenfach in Europa und in Deutschland. Und ich denke, es ist wichtig, auch diese hoffnungsmachenden Geschichten zu sagen, hey, damals war es schlimm, aber wir haben das jetzt, wir haben jetzt andere Voraussetzungen. Wir müssen schauen, dass wir diese Voraussetzungen erhalten, ja, und unseren Weg in der Mitte gehen gemeinsam, dass wir das erhalten. Das ist so ein bisschen.
Ja, vor allem diese Geschichten, die Zeitzeugen nennst du sie, ja. Davon gibt's ja vom Zweiten Weltkrieg, du sprichst nicht mehr so viel.
Nein, 6 Millionen leben noch in Deutschland, die Wahnsinnig das miterlebt wenig. Haben. Und natürlich 6 Millionen, die Hälfte von denen ist zu fragil, um darüber zu erzählen. Die sind ganz alt oder sind in Pflegeheimen. Und innerhalb der nächsten 5 Jahre wird sich das nochmal halbieren. Also die Zeit rennt.
Wie gehst du denn da vor, um diese Geschichten auch einzusammeln? Also wie du weißt, wir arbeiten ja besonders mit Destinationen. Ja. Und Europa, Deutschland, ich glaube, es gibt kaum ein Eck, was im Zweiten Weltkrieg nicht gelitten hat und nicht Stories hat, die sie erzählen wollen. Völlig egal, welche Länder gegen wen gekämpft haben, das sind Geschichten. Wie findest du diese und wie ist dein Gefühl, der Zugang zu den Menschen? Wollen sie darüber erzählen?
Also angefangen hat es jetzt mit den Geschichten aus meiner Familie, wo eigentlich die wirklich, wirklich, wirklich sehr berührenden Geschichten, weil 3 meiner Großeltern sind tot, die kann ich nicht mehr aufnehmen, die kann ich weitererzählen, aber dann sind sie lange nicht so stark. Die ersten Videos, die wir gemacht haben, waren mit meiner Oma, wo sie erzählt. Dann bin ich ein bisschen gegangen über Freunde und deren Großeltern. Hast du ganz oft die Antwort, wo wir wieder beim Thema Zeit sind, hey, meine Oma oder meine Mutter hätte so viel zu erzählen gehabt, aber sie ist leider schon tot. Warum gab es nicht so eine Plattform vor 5 Jahren, wo es noch die Möglichkeit gegeben hätte? Ich hätte gerne was dazu beigetragen. Und was ich jetzt gemacht habe für den kleinen Piloten, den wir hatten, wir haben zur EU-Wahl, haben wir Enkel Europas praktisch gelauncht, ja, in ganz kleinem Rahmen auf TikTok und Instagram. Und da bin ich gefahren und habe Pflegeheime besucht in Österreich und Deutschland und hatte natürlich vorher gefragt, gibt es Leute, die was erzählen wollen? Und habe dann dort dann auch Leute getroffen. Aber man braucht schon irgendwo eine Helping Hand, einen Link, ja. Und es wäre sind dann jetzt in dem Fall Pflegeheime gewesen, aber natürlich denke ich, dass gerade auch jetzt Destinationen, da weiß man manchmal, welche Leute haben spannende Dinge zu erzählen, kulturell, welche Leute reden auch gerne darüber, dass man auch über die Städte gehen kann. Das ist auf jeden Fall was, was wir jetzt auch anfangen zu schauen, okay, wo sind die Multiplikatoren, wo kriegen wir die Leute her, genau. Und du hattest noch gefragt, wie die Leute reagieren. Klar, wenn die Leute sagen, hey, ich möchte dazu beitragen, dann sind sie super, super offen. Das sind ganz schöne Momente. Das ist teilweise sehr intim. Also da wird auch mal geweint in diesen Gesprächen. Das ist, also das sind ja noch recht am Anfang und das ist auch, ich stehe da rudimentär mit meiner Handykamera und stelle die Fragen. Und ja, manchmal musst du die Kamera schon auch weglegen, weil es einfach bricht in so einem Moment, bricht dann schon auch was aus, ja. Wie gesagt, die Leute sind offen, aber teilweise hatte ich auch Interviews mit Menschen, muss man sagen, vor allem Männer, die im Krieg waren, die haben ein bisschen mehr, also ich habe ganz hohen Respekt davor, dass sie überhaupt mit mir sprechen, deswegen fällt es mir ein bisschen schwer, da die richtigen Worte zu finden, aber die haben ein bisschen mehr Schwierigkeiten.
Emotionen wahrscheinlich.
Ja, Emotionen auch wirklich dann zu reflektieren. Also ich erinnere mich, wir hatten mit einem ehemaligen Soldaten gesprochen und da gab es, also im Zweiten Weltkrieg Wehrmacht, auch rekrutiert wurde und da gab es dann so Nuancen, wo er gemeint hat, hey, es gab dann schon Momente, wo wir gemerkt haben, hey, wie uns der Populismus vergiftet hat. Krass, aber es war nur so klein, es war fast nicht kameratauglich. Ja. Und es war ein toller Moment, tolles Gespräch, aber das ist dann schwierig. Also das erfordert weit mehr Aufmerksamkeit, weit mehr Empathie und Energie, wirklich so ein Gespräch zu führen. Weil für 3-4 kleine Clips sitzt du da 2 Stunden teilweise zusammen. Du musst ja die Leute auch erstmal kennenlernen, sprechen, dann datenschutzkonform, das Einverständnis. Und dann, das erzähle ich noch ganz kurz, gibt's auch die Leute, wir haben angefangen jetzt mit den Aufnahmen im Mai und die ersten, die wir interviewt haben, sind jetzt schon gestorben. Also auch Leute, die gesagt haben, hey, Fabian, ich finde das toll, ich möchte das. Ich hatte zum Beispiel ein Interview mit meiner Oma in der Süddeutschen und das wollten alle lesen, auch besonders die Frau Lotte, sage ich jetzt, die wir kennengelernt haben und ich konnte das Interview nicht mehr zeigen, weil sie war tot.
Also mich hast du mit sofort gepackt. Du weißt ja auch, ich komme ursprünglich aus Bosnien, ja. Und in Bosnien gibt es Zeitzeugen, die jünger sind. Das Thema ist sehr ähnlich und ich finde es erschreckend, wie schnell sowas in Vergessenheit gerät und wie wenig man eigentlich darüber spricht. Deswegen bin ich nicht nur offen dafür, sondern finde, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dass wir uns trauen, diese Brücken zu bilden. Und gerade in unserer Aufgabe als Agentur, die auch Webseiten technisch zur Verfügung stellt, sind wir nie diejenigen, die sie befüllen. Sondern die Städte, Orte, Destinationen, die befüllen unsere Webseiten. Und ich suche gemeinsam jetzt in diesem Gespräch auch mit dir auch nach Ideen, wie wir diese Destinationen ermutigen können, diesen Content, wir nennen das gerne Storytelling, diese Geschichten uns zu erzählen. Aktuell ist es so, musst du dir vorstellen, wir schreiben über Bäcker, über Schreiner, über Wanderwege, über Landwirte. Das sind tolle Stories. Das sind auch schon Zeitzeugen, die das Alte rüberbringen, die Tradition rüberbringen. Aber diese sehr intime Erinnerung auf einen tragischen Krieg, die ist zumindest mir in meiner fast schon 15-jährigen Arbeit in dieser Branche nicht so oft begegnet. Und ich glaube, wir sollten uns das trauen. Wie siehst du das?
Ich sehe das natürlich genauso. Ich denke, es verwundert nicht, dass einem das nicht begegnet ist. Es ist jetzt ja auch außerhalb von der Tourismusbranche, wenn man generell an Unternehmen denkt, so dieses fast schon Buzzword, Corporate Political Responsibility statt nur Corporate Social Responsibility, ist was jetzt immer relevanter wird, was man öfters hört. Ich glaube, uns ging es einfach, und das sage ich als junger Mensch, ja, der das irgendwie reflektiert hat, der gar nicht so diesen Babyboomer-Boom und nur bergauf miterlebt hat, uns ging es einfach sehr, sehr gut. Ja. Und jetzt allmählich, also ich will den Teufel nicht, ich bin kein Fan davon, den Teufel an die Wand zu malen, ja, ich bin ein Optimist. Aber es gibt schon eine gewisse Unruhe in der Gesellschaft, die sich auch politisch niederschlägt in Form von Spaltung. Wir haben sehr unterschiedliche Meinungen teilweise, wie unser Zusammenleben funktionieren soll, wie Europa funktionieren soll, wie Deutschland funktionieren soll. Ja, wir haben ja nächstes Jahr auch die Bundestagswahlen. Und da ist es, glaube ich, jetzt wichtig zu sagen, auch als Stadt, als Tourismusunternehmen, das irgendwie eine gewisse Destination in Europa vertritt, zu sagen, hey, wir haben hier einen Wertekanon. Wir sind eine freie Stadt. Wir leben seit so vielen Jahrzehnten in Demokratie, ja. Jetzt ist es wichtig, auch irgendwo zum Hüter dieser Geschichten zu werden, die unsere Stadt hat, ja. Und da einfach reinzuhorchen und zu schauen, wie kann auch unser Beitrag sein, wenn es darum geht, die Demokratie zu stärken. Und das muss nicht sein, dass man sagt, wir sind gegen die und gegen die. Und es geht mehr darum zu sagen, hey, bei uns ist das und das passiert. Wir wollen dahin horchen, wir wollen, dass das erzählt wird, wir wollen einen Raum schaffen. Wir reden vielleicht mal mit den Zeitzeugen, die es gibt, probieren die zu identifizieren und machen das dann halt nicht, dass wir sagen, wir machen, das ist auch wichtig, dass wir die in die Schulen schicken und dass wir Events haben oder dass wir Zeitungsartikel machen, sondern wir geben uns wirklich Mühe, wie können wir deren Geschichten digital festhalten und auch digital zu erzählen.
Kannst du mir helfen? Wir betreuen 650 Destinationen. Mhm. Das ist, glaube ich, schon eine relativ große Menge. Wie könnten wir einen Anstoß geben und Beitrag leisten, dass wir diese Storys sammeln? Also ich glaube, wenn man dir zuhört, werden sicherlich da draußen viele sein, sagen, ja, sehe ich auch so, lass uns das doch machen. Was sind die nächsten Steps? Wie kann man diese Storys, wie kann man das Thema angehen? Oder wie kann man dich verknüpfen mit diesen 650 Destinationen?
Gut, man kann mich einfach anschreiben, ja. Wir haben eine Website, es gibt eine E-Mail-Adresse. Man kann mich auch einladen. Was ich jetzt im Moment mache, ist, mit Zeitzeugen in Schulen zu gehen. Weil du sagst, wie kann man das verknüpfen? Was, denke ich, wichtig ist, ist gerade junge Menschen. Ich habe selber sehr junge Geschwister noch, die sehr viel mehr im Social Media aufwachsen, wie wir das getan haben. Diese Botschaften, die müssen zum einen gut erstmal gewonnen werden, aber dann müssen die auch gut kuratiert und vermittelt werden. Weil es kann nicht sein, das ist so ein bisschen, was ich meine, auch die Demokratisierung von Zeitzeugenwissen, nicht nur, dass es nicht nur in den Familien stattfindet, sondern auch, dass es nicht nur im Museum stattfindet. Weil ich kann ins Anne-Frank-Haus nach Amsterdam gehen und dann habe ich tolle Möglichkeiten, auch digital einzutauchen in ihre Geschichte, in diese wirklich berührende, bewegende, wichtige Geschichte. Wichtig, dass sie erzählt wird. Aber da muss ich da hingehen. Das ist nicht so niederschwellig. Ja, ich denke, es ist wichtig, dass man zusammenschaut, wie kann man Geschichten erzählen und auch, wie kann man sie aufbewahren sozusagen. Also du musst auf der einen Seite, würde ich sagen, schauen, wie erreichst du diese älteren Leute am besten? Da sind die Pflegeheime, denke ich, ein guter Ansprechpartner. Ich habe viel in generationsübergreifenden Projekten vorgearbeitet, wo es darum ging, oder mache ich auch jetzt noch teilweise, ältere Menschen in den Arbeitsmarkt zu bringen, dass man einfach Zeitungsannoncen startet und die Leute auch wirklich bestärkt. Also es braucht wirklich Begleitung. Wenn ich habe bei meiner Oma, habe ich Freundinnen von ihr, die sind in ihrem Alter, die sind da, denken, ah, soll ich dann wie vor der Kamera und traue ich mich nicht? Da muss man wirklich hingehen und mit den Leuten reden, wenn sie selber nicht vielleicht Enkel haben, die man irgendwie motivieren kann, dass sie auch dann ihre eigenen Großeltern unterstützen, damit teilzunehmen. Also dafür mal zu schauen, wie können wir da eine Plattform schaffen und dann, wie kann dieser Output, den wir dann haben, diese Aufnahmen, wie können wir die wirklich toll vermitteln, dass wir zum einen sagen, okay, wir leisten einen Beitrag zur Demokratie, aber auch auf der anderen Seite, und ich denke, das ist auch wichtig, Besuchern, die zu uns kommen, zeigen, hey, wir sind eine europäische Stadt und was heißt es eigentlich, eine europäische Stadt zu sein? Ja? Ich meine, wir haben tolle Altstädte, tolle Natur, ja, hier der Alpenraum, alles wunderbar, aber was heißt das kulturell? Was unterscheidet uns vielleicht ein bisschen von anderen Ländern, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eurozentristisch, diese Sichtweise, aber ich denke schon, dass wir stärker sagen müssen, das, was wir in Europa haben, dieser Zusammenhalt, der gewachsen ist, diese Institutionen, ja, und ich bin auch kein Fan von allem, was die EU-Institutionen machen, aber es gibt hier einen grundlegenden Friedenskanon, ja, einen Friedenskonsens, auf den wir eigentlich alle, dem wir alle zustimmen, und da können wir stolz drauf sein, dass wir das geschafft haben, so weit zu kommen nach dieser Geschichte. Also Diversität ist etwas, das ist so europäisch und wir atmen und leben das eigentlich richtig. Und wir müssen auch schauen, dass das so bleibt und deswegen auch Diversität.
Wir sollten auch so oft über diese positiven Diversität auch sprechen. Es ist ja nicht alles negativ, es ist ja so viel gut.
Absolut. Und wir haben diese Altersdiversität noch, haben wir jetzt nur noch 6 Jahre. Nächstes Jahr Deutschland Bundestagswahl. Also auch das kann ein Aufhänger sein, wenn es in den Städten, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, Budgets hat, zu sagen, wir machen irgendwas für die Bundestagswahl, zu schauen, okay, wie können wir das verknüpfen mit unserer Destination, dass wir etwas tun für unser kulturelles Erbe, weil Demokratie ist, glaube ich, das höchste Kulturgut, das wir in Europa haben.
Absolut. Hast du denn ein Beispiel jetzt schon, wo du sagst, diese Destination, diese Stadt oder diese Organisation macht es neben dir ideal oder ist ein Beispiel oder irgendetwas, woran man sich so ein bisschen orientieren könnte?
Also es gibt verschiedene Projekte, es gibt verschiedene Künstler, zum Beispiel Luigi Toscano, er ist ein UNICEF Artist for Peace, der macht ganz, ganz wichtige, tolle Arbeit mit eine Ausstellungen, die praktisch physisch angeschaut werden können. Ich denke, es aber auch was online ein Teil oder bereitet das auch medial ganz toll auf. Das ist viel zum Thema der Shoah. Ich denke, dort wird auch viel gemacht. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ich weiß auch von ein paar Projekten, wo man wirklich auch probiert, die ältesten Zeitzeugen der Shoah tatsächlich noch zu digitalisieren, wo, jetzt sage ich mal, wir allerdings Vorreiter sind oder sein wollen, ist wirklich zu sagen, man holt das auf eine Ebene weiter runter, macht das im Sinne von, dass es nicht in diesem ganz musealen Kontext oder sowas stattfindet, sondern holt das auf Social Media auch und baut dann praktisch so wie einen Funnel, damit ich sehen kann, zum Beispiel nehme ich jetzt die Instagram-Seite einer Stadt, ja, die Stadt XY, und dann habe ich auf der Instagram-Seite, was sind die Vorzüge, vielleicht auch touristisch, was kann ich für Ausflüge machen, und dann vielleicht noch die Geschichte eines Zeitzeugen. Warum sind wir eine Stadt der Demokratie? Was haben Leute bei uns erlebt? Was es noch nicht gibt und wo wir einfach ansetzen und anfangen wollen.
Wir kommen leider zum Ende unseres sehr spannenden Gesprächs, lieber Fabian. Aber zum Schluss würde ich mich freuen, wenn du uns doch einen Tipp mitgibst. Einen Tipp für unsere Destinationen.
One Expertentipp.
Also mein Tipp wäre ganz klar ein Horcht in euch hinein. Also da rede ich jetzt von der Destination oder von der Stadt. Schaut, welche Geschichten gibt es bei euch? Wo leben die Leute? Wie sind ältere Leute irgendwie organisiert? Wo kann man die erreichen? Und schafft einen Raum, damit diese Leute ihre Geschichten erzählen können in einer Atmosphäre, die sich für sie gut anfühlt, in einer vertrauten Atmosphäre, aber eben auch in einer Atmosphäre, wo ihr Wissen gewinnen könnt, ja, Wissen über die Demokratie, Zeitzeugenwissen, Geschichten von den Wurzeln eurer Destination. Das ist, glaube ich, das Hinhorchen und einen Raum schaffen. Das sind so die zwei Dinge, die ich mitgeben würde und die man, glaube ich, auch relativ niederschwellig umsetzen kann.
Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Das hat mal Jean Monnet gesagt. Ich finde das Zitat ganz treffend. Mit dem möchte ich auch diese Episode beenden und mich nochmal bei Fabian Lukas-Goßler herzlich bedanken. Aber auch bei euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr folgt uns auf allen möglichen Kanälen. Und ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein.